Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.
Herzlich willkommen zu den Vorstoppern mit Schulz und Scherf. Ich bin der Scherf und den Schulz muss man Fußballästheten, glaube ich, gar nicht. Warum lachst du über Ästheten oder was?
Ja, sicher, aber was sonst?
Würdest du dich nicht als Fußballästhet titulieren? Nein. Aber als Vorstopper.
Schon eher ein Vorstopper,
ja. Sag mal, also. für alle, die 40, wie wir beide, noch nicht überschritten haben, erklär doch erstmal den Begriff Vorstopper. Den gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, ne?
Den gibt's nicht mehr, natürlich nicht. Den gab es bis Anfang, Mitte der 90er. Das war der, der vor dem Libero vorher alles gestoppt hat.
Was war nochmal ein Libero?
Libero war der einzige Spieler, der lesen konnte, wie das ja vom Buch, Libero, das Buch. Libero war der, der ganz hinten gespielt hat.
Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Matthias Sammer.
Der sogenannte freie Mann. Ja. Ja, also deswegen waren ja die Vorstopper, die ja alles, wie gesagt, vorher gestoppt haben. Und dann war dahinter der freie Mann, der dann noch im Zweifelsfall, wenn mal einer durchkam, was ja eher selten passierte, dann wie Franz Beckenbauer mit einem angelegten Arm locker das Spiel runterspielte, die Päschen verteilte und so weiter.
Ihr merkt schon, wir reden hier nicht über Kunst und Kultur, sondern wir reden über Fußball. Ja, das werden wir jetzt regelmäßig tun. Wir beide sprechen über die Fußball-Bundesliga, über all das, was die Fanseele, was uns bewegt, was uns auffällt. Michael Schulz, diejenigen, die ihn noch nicht kennen, man kann ja froh sein, dass du mit 26 Jahren noch gesagt hast, jetzt werde ich aber Profifußballer, ansonsten wärst du heute immer noch Polizist.
So wäre es wahrscheinlich gekommen, ja. Ich musste mich zwingen lassen praktisch. Es hat nicht daran gelegen, dass ich keine Chance gehabt hätte, Profi zu werden. Das habe ich eigentlich nach meinem 18. Lebensjahr jedes Jahr gehabt, die Angebote. Ich habe ja in der Nähe von Bremen gewohnt, also von Werder hauptsächlich. Aber ich habe mich dann doch aufgrund meiner, wie ich immer noch meine, eigentlich realistischen Selbsteinschätzung und nach Freundschaftsspielen gegen Werder, wenn wir mal regelmäßig immer 7, 8 Stück gekriegt haben, gedacht, mein Gott, können die Fußball spielen. Da habe ich gedacht, da reicht es einfach bei dir nicht.
Aber robust warst du immer.
Ja, robust, aber wie gesagt, es mangelte doch hier vielleicht doch an der Ästhetik. Naja, also wie gesagt, ich hätte schon können, also ich Angebote hatte ich, aber ich hatte es mir einfach nicht zugetraut und damals, Jugendarbeitslosigkeit war ein Wort, ich war bei der Polizei, hatte da wirklich gute Lehrgänge, hatte eine beachtliche Karriere vor mir eigentlich und hat mir auch Spaß gemacht. Und da überlegst du dir natürlich 2, 3 Mal, ob du das dann
machst. Könntest du eigentlich jetzt nochmal wieder einsteigen bei der Polizei?
Bei der Personallage wahrscheinlich, beamtenrechtlich glaube ich nicht.
Würdest du es noch zum Hauptkommissar bringen?
Nein, ich glaube, ich könnte eher Lehrer werden als Quereinsteiger. Ich war ja Polizeiausbilder, also ich habe ja den Lehrgang habe ich ja gemacht. Also bei der Qualifikation hätte ich, glaube ich, gute Chancen, heute Quereinsteiger zu werden im Lehreramt.
Ja, ich glaube, in der Schule wärst du auch gut aufgehoben. Richtig Respekt, wenn man ansonsten würdest du die wegflexen.
Ja, Respekt gibt es ja leider nicht mehr so. Das ist leider nicht mehr so.
Zwischen 87 und 97 243 Bundesligaspiele gemacht. Für Lautern, Bremen und den BVB. Die drei Clubs wurden in den 10 Jahren, und jetzt wird's bitter für Michael Schulz.
Jetzt kommst du mit der Geschichte.
Wie häufig deutscher Meister? 5-mal wurden die in den 10 Jahren deutscher Meister.
Pass auf, die haben, du sprichst ja nur von dem deutschen Meister. Das musst du dazu sagen, diese drei Clubs haben vorher, vor meiner Karriere, bevor ich da gespielt habe in diesen 10 Jahren, haben diese drei Clubs, ich glaube 25 Jahre, hat keiner von denen überhaupt nur einen einzigen Titel gewonnen.
Ja,
so.
Ja.
Nee. Das weiß ich ganz sicher.
Ja, okay. BVB 89 liegt ja schon noch mit da drin, aber da war es ja gar nicht beim BVB. Pokalsieg. Ja, genau.
Nee, ich bin 87 angefangen. Also 66 war ja Dortmund, aber gut, sagen wir mal 20 Jahre. Hat keine dieser Mannschaften einen Titel gewonnen.
Ja.
Und in den 10 Jahren, als ich gespielt habe, haben die sage und schreibe 11 Titel geholt. Mhm. Da ist der Weltpokal von Borussia noch gar nicht dabei. Das Problem war, dass ich bei keinem einzigen dabei war.
Woran lag das?
Ja, da kommen wir wieder zu der Frage der Ästhetik. Wahrscheinlich jetzt noch nicht für gereicht. Ja, 2-mal Vizemeister im letzten Spiel abgefangen, so Geschichten. Ne? Immer Vize-Europameister war jeder geworden. Ne? Nur die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, weil wir das Elfmeterschießen verloren haben. Also, man müsste ja eigentlich vielleicht frustriert sein. Ich bin ja ein positiv denkender Mensch und denke immer.
Das zeichnet dich aus.
Ich denke immer, der Dritte wäre schon gern Zweiter geworden.
Ja.
Und das ist ja doch tatsächlich so.
Ja, also insofern alles in Ordnung. Und deswegen können wir auch ganz intensiv und munter ab sofort regelmäßig über den Fußball plaudern. Weil was das Labern über den Fußball angeht, nimmst du es ja mit Otto Rehagel. Ne?
Genau, ja. Also ein Satz, also es sind mehrere Sätze von Otto, der zweifellos mein Lieblingstrainer war, hängen geblieben. Ja, aber einer war immer, Im Fußball gibt es keine Wahrheit, da gibt es nur Meinungen. Ja, das hat er uns immer gesagt. Und das stimmt auch, Gott sei Dank. Und ja, deswegen kann man ja so schön über den Fußball quatschen. Das ist ja herrlich. Ne? Man kann sagen, was man will im Prinzip.
Ja. Ne? Dann nimmst du auch kein Blatt vor den Mund. Deswegen die Einstiegsfrage, kommen wir jetzt mal zum Thema, wer wird deutscher Meister?
Gut, also da bin ich ehrlich gesagt auch natürlich nicht ganz frei in meinen Gedanken. Da ist auch der Wunsch natürlich der Vater des Gedanken, aber ich bleibe dabei. Also ich bin der Meinung, dass der BVB gute Chancen hat. Mhm. Die letzten Jahre war es ja immer so, super Start und dann sind sie abgefallen. Ja, heute ist es halt mal ein bisschen anders. Ist ja kein schlechter Start, aber jetzt nochmal, es gibt ein paar Stolpersteine. Ja, aber die Mannschaft, ich finde sie trotzdem super zusammengestellt. Ich glaube, dass sie trotz der paar mentalen Schwächen, die sie am Anfang gezeigt hat, in der Lage ist, daraus auch noch zu lernen. Und ich glaube einfach, dass sie die Qualität hat, mit Sicherheit oben mitzuspielen.
Der BVB hat die Qualität, oben mitzuspielen, aber ganz oben steht aktuell Leipzig. So, die Leipziger haben ja den Bayern auch ein Unentschieden abgetrotzt und drohen damit 13 Punkten vor den Bayern. Mit denen ist zu rechnen dieses Jahr, oder?
Also auf jeden Fall machen sie momentan echt einen guten Eindruck, das muss man sagen. Inwiefern der Nagelsmann da schon eine Rolle spielt, weiß man nicht. Also offensichtlich hat er ja doch Zauberkräfte vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, die machen einen guten Job, das steht außer Frage. Trotz auch der Umstellung im Kader, da ist ja doch einiges gelaufen. Also das läuft wie doof bei denen. Aber wie gesagt, wir haben den 5. Spieltag und da wissen wir, wie es in den letzten Jahren war, wo der BVB zum Beispiel da stand und wo man noch später noch stand und viele Punkte Vorsprung hat. Also dazu ist es jetzt einfach zu früh, um jetzt schon sagen zu können, die werden das Ding so durchziehen. Auf jeden Fall machen die einen guten Eindruck.
Spielen mit
und langfristig, also wenn man das von jetzt betrachtet, von den Leistungen her, muss man ganz klar sagen, dass die sicherlich aus dem Führungsduo in der Bundesliga auch ein Trio machen können. Das steht, glaube ich, fest, ja.
Weil die Bayern aber auf der anderen Seite jetzt nicht wirklich Schwächen gezeigt haben bisher, ne? Also sind so ein bisschen holprig in die Saison gestartet, große Trainerdiskussion schon, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat, ja, haben sich das, dann Coutinho geholt, das Übliche, ne?
Ja, diese Trainerdiskussion, die ist ja, also ja, gut, also das lese ich gar nicht mehr, das ist so doof eigentlich, ne? Also seit wann mutmaßen die schon rum, die wollen ja mit aller Gewalt da, will die Presse oder die wollen die Medien da irgendeinen Zwist erkennen und so. Ja, wenn es nicht läuft, wenn die verlieren, dann ist er weg, der Kovac, aber solange das einigermaßen läuft, wird er erstmal noch spielen. Ich meine, die machen einen guten Job, der hat auch einen großen Umbruch zu verkraften gehabt, die haben auch jetzt natürlich haben richtig investiert, ne? Gute Leute gekauft. Also das, ich weiß nicht, warum man jetzt an diesem Trainer darum wurschtelt, aber egal. Also sicherlich, ja, die Bayern hätte ihren Start problematischer eingeschätzt. Mhm. Also dafür spielen sie eigentlich schon wieder recht gut, muss ich sagen. Mhm. Und ja, jetzt noch natürlich mit dem Coutinho auch noch einer dazugekommen, der sich jetzt auch schon offensichtlich doch recht schnell da reinfindet. Aber es wird auch vielleicht ein paar Problemchen geben. Ne? Also das weiß man, mannschaftsintern, Herr Müller wird nicht begeistert sein auf Dauer, also wird es auch noch mal ein bisschen rauchen und kriseln. Aber ansonsten sind die wirklich gut aufgestellt, auch jetzt in der Defensive mit Hernandez. Und ja, wir wissen, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Da sind sie nicht so schlecht. Aber den Besten haben sie ja Gott sei Dank zum BVB gegeben.
Mats Hummels. Der in der Schlussphase dann zuletzt gegen die Frankfurter nicht mehr auf dem Platz stand und schon fällt das Türchen da ins Netz.
Ne? Ja, also kann durchaus damit zu tun haben. Ich glaube, er hat jetzt schon in den wenigen Spielen bewiesen, ich glaube mit einer Ausnahme, wo sie jetzt alle daneben lagen, wie wichtig er für die Defensive ist. Mhm. Als Leitfigur für die jungen Spieler, weil was sie letztes Jahr da hinten zusammengebrodelt haben, das war ja teilweise erschreckend. Ja, das waren eigentlich viel zu viele Fehler, die da passiert sind und die man sicherlich mit der Unerfahrenheit der Spieler erklären kann. Da muss einfach einer sein, der so ein Leitwolf ist, der auch spricht und so. Man sieht das ja im Spiel, wie er agiert. Ich meine, der wird jetzt nicht 34 super Spiele machen, weil kann keiner. Ja, aber ich glaube, von der Ausstrahlung her ist er für die Jungs hinten ganz wichtig. Vom Stellungsspiel und wie gesagt, und diese hier, letzte Woche ist es ja aufgeklärt worden, seine angebliche Lauflahmheit, ja, ist gar keine. Ja, also der ist genauso schnell wie andere auch. Da gab es ja, ich weiß nicht, eine Riesenstatistik, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Also der ist gut drauf, auch in verschiedenen Parametern, gehört er zu den Besten im Lande, ja, und in einigen ist er vorne. Also das ist ein ganz wichtiger Mann und der könnte sicherlich, also das ist meine Einschätzung auch vor der Saison schon gewesen, ausschlaggebend sein, wenn es dann am Ende darum geht, tatsächlich nach oben zu gehen. Weil das kommt auch noch dazu bei Mats. in den Spielen, wo es drauf ankommt. Ja, da hast du ihn noch immer gesehen. Ja, da hat er stark gespielt, hat Tore gemacht und so weiter. Ja.
Also, siehe das Heimspiel gegen Barcelona, da hat er zwar kein Tor gemacht, war kurz davor, aber hat unglaublich sensationell gut gespielt.
Genau. Und das ist ja eben der Unterschied zu manch anderen von diesen Vögeln da. Ne? Ich denke mir, mein Freund Özil, in den wichtigen Spielen sehe ich den immer gar nicht. Ich meine, ich sehe nicht alle von dem, aber immer, wenn ich ihn mal gerne sehen möchte, habe ich ihn nie gesehen. Und bei Mats Hummels ist es genau umgekehrt. Ja, wenn es drauf ankommt, dann ist er da immer, steht der Gewehr bei Fuß und dann geht es richtig los. Und wie gesagt, das könnte am Ende noch sicherlich auch schlaggebend sein.
In den wichtigen Spielen ist er da. Was ist mit Marco Reus? Der hat ja jetzt in der vergangenen Woche dem Kollegen Ecki Häuser von Sky ein bemerkenswertes Interview gegeben. Da ging es ja um das Thema Mentalität. Wir hören jetzt nochmal rein.
Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität, scheiße, ne? Ganz ehrlich. Jede Woche mal dieselbe Kacke.
Das heißt, wo sehen Sie das Problem?
Wir ziehen es nicht bis zum Ende durch, aber das hat nichts mit Mentalität zu tun.
Sondern?
Das hat einfach das, was mit einer richtigen Defensivverhalten zu tun. Kommt mir jetzt nicht bitte mit Mentalität, bitte. Also jetzt ist langsam mal gut, ehrlich.
Ich meine, ich finde es ja schon schön, wenn Fußballer nicht weichgespült immer denselben Quark daher reden, sondern dann wirklich mal aus der Haut fahren. Nur hat er damit recht gehabt, Marco Reus?
Ich kann ihn total verstehen.
Ehrlich?
Und in diesem Fall auch gegen Frankfurt sehe ich das ähnlich. Wenn er das gegen Union Berlin gesagt hätte, hätte man ihn zum Arzt schicken müssen, ne? Weil das war eine Mentalitätsfrage. Und die stellt sich tatsächlich, ich habe es glaube ich in den letzten Wochen auch schon öfter mal gesagt, so, es gibt ein Mentalitätsproblem, das steht ja außer Frage. Man muss sich ja nur die letzten Jahre angucken, Spiele gegen vermeintliche Underdogs, wie oft die in die Hose gegangen sind.
Du hast immer wieder gegen die Starken, hast du sensationell viele Punkte geholt.
Außer gegen Bayern letztes Jahr, aber gut, das lassen wir mal außen vor. Ja, aber es gibt es gab einen gewissen Hang zur Überheblichkeit, ne? Das ist eine Mentalitätsfrage. Die ist öfter aufgedreht letztes Jahr und ich hatte gehofft, dass sich das irgendwie erledigt hat, aber wir haben es ja schon gegen Union Berlin schon wieder gesehen, das ist immer noch in dieser Mannschaft drin, aber nicht gegen Eintracht Frankfurt. Da haben die Jungs gut gespielt. Ja. Die haben 2-1 gewonnen, in Frankfurt geführt. In Frankfurt musst du es erstmal schaffen, das ist eine gute Truppe. Und das war keine Mentalitätsfrage. Das war tatsächlich vielleicht ein bisschen Erfahrung. Hat Erfahrung gefehlt, vielleicht Mats Hummels, vielleicht hat er da gefehlt.
In der Schlussphase, ja.
Aber das hat nichts mit Mentalität zu tun. Also das ist Unerfahrenheit, die Art und Weise, dann ein Spiel über die Zeit zu retten und so weiter. Das sind andere Dinge, ja, die da vielleicht fehlen in der Mannschaft. Man versucht das natürlich meistens spielerisch zu lösen. Das ist aber auch in der letzten Saison oft in die Hose gegangen. Ja. Und da muss man eben auch mal so einen Ball mal irgendwie in die Tribüne hauen oder auch mal ein Umtreten zur Not, wenn es sein muss, ja, wenn es eng wird. Ja. Das fehlt den Jungs. Die spielen dann natürlich gerne ein bisschen weiter. Und dann passieren halt so doofe Tore. So. Mhm. Auch noch so ein Eigentor, aber gut, das war jetzt Pech. Also um nochmal auf Reus zu kommen, ich verstehe das und ich bin auch der Meinung, dass es kein Mentalitätsproblem war gegen Eintracht Frankfurt, aber dieses Problem ist in der Mannschaft, da bin ich auch ganz sicher.
Lass uns auf das Problem in der Mannschaft gleich nochmal kommen, wir bleiben nochmal bei Marco Reus, trotzdem ist er natürlich sehr unzufrieden auch mit sich, weil er spielt noch nicht die Saison, die er eigentlich könnte.
Ja, vielleicht ist er auch deswegen ein bisschen aggressiv gewesen im Interview, weil er natürlich selber wusste, dass sowohl gegen Barca als auch jetzt gegen Eintracht Frankfurt er natürlich das Spiel hätte entscheiden können. Ja. Ne? Er hat gute Chancen gehabt, er hat es ja jetzt nicht irgendwie verdaddelt, irgendwie kläglich vergeben. Das ist eben, da fehlt das Spielglück, das muss man wirklich sagen. Das gibt es nun mal, ja, Glück und Pech. Ja, das war knapp beim Elfmeter gegen Barca, ja, oder springt er da in die Ecke und ein, zwei Chancen gegen Frankfurt. Man muss da einmal im rechten Fuß spielen, der war auch gut gekommen, wird abgeblockt. Das sind Dinge, die kannst du nicht groß beeinflussen. Aber natürlich weißt du, du hattest eine große Chance und hast sie jetzt in zwei wichtigen Spielen oder hattest große Chancen und du hast sie in den wichtigen Spielen nicht gemacht. Mhm. Ne? Und da weiß er natürlich auch, dass das nicht eine Mentalitätsfrage war, sondern einfach jetzt die Chancen vergeben hat. Ja, oder auch nicht leichtfertig, sondern es war ein Pech. So, und dann kann ich mir natürlich auch, da kann man auch erklären, warum er da ein bisschen angezickt war.
Ich meine, aber er kann es besser, ne?
Kann er es besser, das weiß er ja auch. Noch ist es so, schätze ich mal, das passiert ja ein, zwei, dreimal, dass du Chancen vergibst. Ja, und das verarbeitest du noch irgendwie so. Aber er muss natürlich jetzt aufpassen, dass er jetzt nicht in so einen Negativstrudel reingerät. Ja, das kann immer passieren. Das habe ich auch öfter erlebt. Auch mit dem BVB damals. Ja. Ich war natürlich als Abwehrspieler, bei uns war es mal eine Zeit. Ja. Da hast du immer in der letzten Minute, wir haben immer in der letzten Minute immer eingekriegt. Ja, und am Anfang sag ich so, ja, was schreiben sie da? Ja, und lass sie doch labern. Und dann nach dem dritten, vierten, fünften Mal, da guckst du auf der, ab der 85. guckst du schon auf die Stadionuhr.
Wann fällt das Ding?
Und dann ist er auch schon wieder drin. Ne? Da hatten wir eine unglaubliche Serie, wo wir immer zum Schluss die Dinger gekriegt haben, wo wir gekämpft haben und wir wussten, oder haben die Kugeln weggehauen, aber wir haben immer dieses Ding. Und irgendwann ist es so weit, dass du dich ihm verrückt machst. Und da hoffe ich, dass er den Punkt nicht erreicht. Deswegen wird Zeit, dass er am besten schnell wieder trifft.
Sollte er bitte nicht auf die Notenrangliste des Kicker gucken? Ja, also die.
Ach, diese Note.
Ja, aber. Scheiß da. Das ist echt. Was meinst du, wo er da steht? Hör mal, auf Platz 102 in der Liga.
Ja, immerhin.
Ja.
18 Mannschaften, ne? Mhm. 20 oder so.
Topspieler Lewandowski.
400-500 Spieler.
Ja, Lewandowski, der schon mittlerweile wieder neunmal getroffen hat. Bester Borussia auf Platz 10 erst, Herr Witzel.
Ja, pass auf, erstmal diese ganzen Noten, sorry, das ist vielleicht witzig für ein paar, für die Fans oder für wen auch immer, keine Ahnung. Aber das, also bei Statistiken bin ich, also die sehe ich ja gerne, da kann man hier und da schon mal wirklich einen logischen Schluss ziehen, aber bei Noten bin ich ganz vorsichtig. Also da
werden ja manchmal. Bist du in deinem Leben ständig falsch benotet worden?
Ich habe das zum
Schluss. Hat in der Schule angefangen, in der Grundschule.
Da fing das an. Aber Abitur war es das Schlimmste. Nein, ach. Ja, also als Spieler darfst du da eigentlich nicht raufgucken, außer du hast einen guten Lauf. Ich meine, ich sehe auch viele Spiele auch live und so. Wenn ich dann sehe, was da für Noten verteilt werden, da muss man schon an der Kompetenz der Notengeber hier und da mal zweifeln. Also das würde ich jetzt mal ganz weit weg tun. Und entscheidend ist ja auch nicht, ob jetzt der eine oder andere da top ist, sondern entscheidend ist, was die Mannschaft für eine Leistung bringt. Ja, oder du hast halt einen herausragenden Spieler. Und da hast du gerade leider den Namen Lewandowski erwähnt. Ne? Mhm. Den hatte ich allerdings, da muss ich sagen, habe ich mich sehr geirrt. Den habe ich schon eigentlich letztes Jahr schon auf dem absteigenden Ast gesehen. Und habe mich gefragt, wie der, was der von Barcelona faselt oder von was für
Mannschaft. Real.
Ja, der ist größenwahnsinnig. Ja. Aber Fakt ist, der macht so rein. Ne? Der
ist eine Maschine,
gut,
ne?
Ist gut drauf.
Super und vorbereitet. Ja, achtet auf seinen Körper, macht ganz viel extra. Ja. Und es scheint zu funktionieren.
Und das war für mich das Unglaublichste: lässt freiwillig Coutinho schießen. Mhm. Den Elfmeter letzte Woche. Also, das von Lewandowski, der ist ja sonst sowas von irre da auf seine Tore.
Hat aber auch schon 9.
Ja, aber trotzdem, da hat er jetzt, glaube ich, 9 Rekord dann eingestellt oder was auch aufgestellt, wie auch immer. Und er muss ja immer Torschützenkönig werden und ist ja ganz, ganz entsetzt, wenn er nicht Spieler des Jahres wird. Das ist ja für ihn eine persönliche Niederlage. Also da hat er schon einen leichten Knall, aber auch da scheint er sich offensichtlich auf einem guten Weg zu befinden, ja, weil sonst gebe ich den Elfer eigentlich nicht so ab einfach. Also das könnte ein Problem werden.
Also wir müssen ihn nicht mögen, aber wir können vor seiner Leistung Hochachtung haben.
Muss man haben, absolut. Ja, also nach dem, was er so davor gezeigt hat, da im letzten Jahr, das ist auch so einer, den du auch in den großen Spielen überhaupt gar nicht gesehen hast bei den Bayern, gerade im letzten Jahr, ne? Also oder vielleicht schon in den letzten 2 Jahren, da war er auch eigentlich immer ganz selten und hat schöne Chancen verballert. Aber jetzt ist er richtig gut drauf. Vielleicht ist es auch, vielleicht hat er auch dieser Abschluss, dieser geistige Abschluss mit dem Wechselgedanken. Vielleicht hat er ihn das auch wieder beflügelt, weil wenn du immer wieder mit irgendwelchen Superclubs dich beschäftigst und weg willst und auch nur diesen Gedanken hegst, ja, das kann genau dieser Bereich sein, der denn zu den 100%
fehlt. Und jetzt weiß er bleibt bei den Bayern.
Vielleicht.
Im Normalfall beendet er da seine große Karriere, wenn er nicht irgendwo nochmal, ne, bei einem kleineren Verein nochmal spielt. Und er will auf jeden Fall noch den einen oder anderen Titel holen.
Punkt. Ja, das scheint ihn offensichtlich gut zu tun. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Grund ist, warum er so entspannt da reingeht und die Dinger reihenweise reinmacht.
Ne? Hat dem BVB, kommen wir nochmal zurück zu Borussia Dortmund, möglicherweise überhaupt gar nicht gut getan, dass Hans-Joachim Watzke vor der Saison den Mund vielleicht zu voll genommen hat, indem er gesagt hat, so komm, liebe Freunde, jetzt müssen wir in diesem Jahr mal um den Titel mitspielen.
Ja, Leute, also wenn du die Einkäufe machst, die der BVB gemacht hat, das muss man ja mal sagen, das sind gute Jungs, wirklich. Also ich glaube, dass sie hier gut herpassen und ich glaube, dass sie auch ihren Weg machen werden. Und wenn du dann wieder anfängst, da gerade nach dem Verlauf der letzten Saison, ja, wo du ja wirklich ganz kurz davor warst, nach diesem ganzen Wechsel, das muss man sich mal vorstellen, ne, Trainerwechsel, viele Mannschaft und trotzdem warst du eine Zeit lang ganz vorne und hast es dann ganz knapp nicht geschafft, ja. Wenn du dann nicht sagst, wir wollen nächstes Jahr Meister werden, da muss ja auch ein bisschen blöd sein. Also auch diese Diskussion verstehe ich nicht. Auch, dass Favre jetzt wieder anfängt, da dagegen zu sprechen. Ja, wie kann man sowas sagen? Ich glaube, er hat es gemeint. Man kann ihn ja nicht verstehen, aber ich glaube, er meinte das so in etwa.
Versteht die Mannschaft Favre nicht? Hat der BVB möglicherweise, ich komme jetzt mit der Geschichte. Also ein Kollege schrieb mir nach dem Frankfurt-Spiel schon, warte mal ab, jetzt fängt die Favre-Diskussion an. Ich persönlich behaupte ja, der BVB wird in dieser Saison eine etwas kürzere Lunte haben, wenn es möglicherweise darum geht. Wenn die Mannschaft nach wie vor gegen potenziell einfachere Gegner das Ding nicht nach Hause fährt, auch mal über den Trainer nachzudenken.
Du musst immer über den Trainer nachdenken, das ist nur in dem Geschäft so, wenn es anfängt, wenn du ein Ziel hast, ja, und das ist in Frage gestellt und du bist auf der Suche nach Gründen, ne, da musst du natürlich auch über den Trainer immer nachdenken, das steht schon mal außer Frage. Andererseits nochmal, der hat ja eine super Leistung abgeliefert. Also da bleibe ich bei. Ja? Also ich habe auch vieles nicht verstanden, was er macht oder was er gemacht hat. Und sprachlich verstehe ich ihn überhaupt nicht. Ich frage mich immer, wenn ich da jetzt Spieler wäre und der spricht so wie in den Interviews. Wie sollte ich das verstehen, was der meint? Ne? Das ist ja immer, ich meine, der verarscht uns alle. Ja, und der spricht sonst ganz anders. Aber gut, das weiß ich nicht genau, das vermute ich nur. Aber er ist ein guter Trainer, glaube ich. Also sonst nochmal, sonst hätte er das nicht geschafft. Jetzt ist natürlich der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube schon, dass er ein sehr guter Trainer ist, aber es wird natürlich jetzt immer diese Motivationsdebatte geführt. Klar, da hast du natürlich immer Klopp als Vergleich. Ne? Den haben natürlich Aki Watzke und Michael Zorc auch erlebt. Natürlich, den hast du hier gehabt und du warst den gesehen und gehört, wie der gearbeitet hat. Ne? Ist natürlich schwer, den aus dem Kopf zu verbannen. Und ich meine, der ist Welttrainer jetzt geworden, der Kloppo, zu Recht. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Da musst du natürlich dich von frei machen, dass du auch sowas ansatzweise nur wiederkriegst. Mhm. Aber muss man, das ist ja die nächste Frage, muss man denn unbedingt und zwangsläufig so ein Typ Trainer sein? Ich kenne auch andere Trainer, die nicht so sind, die auch Meistertitel geholt haben. Ja, also es gibt auch andere Wege zum Erfolg. Nicht nur den der totalen Motivation und Emotionen und so weiter. Ne? Natürlich, es ist für einen Spieler vielleicht einfacher, aber wenn du eine entsprechende Mannschaft hast, ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt muss ich mir ein bisschen zurück, in unsere Zeit in Bremen, Otto Rehhagel, ja, der ein ganz anderes Training gemacht hat, der ganz anders mit uns Spielern umgegangen ist. Ja, und trotzdem haben wir unglaubliche Leistungen gebracht dafür, wenn man sieht, was wir für eine Truppe hatten, ne? Weil man für den Trainer gespielt hat. Ne? Der hat auch nicht rumgeschrien oder selten jedenfalls. Ja, das war ein anderes Gefühl. Ich hatte Ottmar Hitzfeld ja auch ein großartiger Trainer. Das sind zwei total unterschiedliche Trainer und trotzdem hatten beide großen Erfolg. Und Kloppo ist noch ein anderer. Ne? Klar, der ist der Champions League geworden, aber Hitzfeld auch, siehst du. Also das Argument alleine, dieses Motivationsargument lasse ich nicht gelten, weil natürlich auch der Spieler selbst und die Mannschaft selbst, die kann ja nicht sagen, ja, der Trainer motiviert uns nicht. Also wenn ich rausgehe und da sind 80.000 Fans, da brauche ich keinen Trainer, der mir erzählt, wie es geht. Natürlich bei der Aufstellung ist natürlich klar, ne? Spiele ich ja defensiver, was gebe ich für eine Marschroute raus, ne? Gehe ich nur einen Weg oder habe ich Variationsmöglichkeiten? Das ist für mich auch mal ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich habe ein Problem mit Trainern, die immer Kopf runter und immer ihr Ding durchziehen. Ne? Also da muss man auch schon mal ein bisschen wechseln und auch mal verschiedene Situationen vielleicht anders angehen und so. Ne? Das zeichnet für mich einen guten Trainer aus. Und diese Überlegungen müssen sicherlich dann auch die Führungskräfte des BVB irgendwann anstellen. Mhm. Ja, und gut. Den Schluss letztlich, den ziehen Sie. Ne? Also ich bin ja auch nicht dabei bei der Trainingsarbeit, deswegen ist es immer, wir mutmaßen ja immer
genau.
Alles.
Ne? Aber ich denke schon, Sie werden sich denken, pass mal auf, wir haben reichlich investiert, wir haben da eine sehr ordentliche Mannschaft hingestellt und haben unsere Ziele und jetzt muss geliefert werden.
Ja, das ist so im Leistungsfußball, genau. Ja. Ja, also das ist klar, wenn jetzt da eine größere Negativserie sich plötzlich einstellt, dann wird es natürlich eng, aber...
Aber noch nicht zu Hause gegen Werder Bremen. Da wird es jetzt wahrscheinlich wieder eine schöne Trotzreaktion geben. Werder Bremen ist eh stark angeschossen.
Ja, also was halt nochmal Trotzreaktion? Also dieses Frankfurt-Spiel wird mir zu schlecht gemacht. Ich finde, die haben gut gespielt. Ich meine, wir erinnern uns eine Woche vorher gegen Union, was da alles schon gemutmaßt wurde. Dann wurde Barca an die Wand gespielt. Mhm. Naja, an die Wand, aber zumindest war, also ich fand, dass der BVB echt bessere Karten hatte, überlegen war. So. Und dann spielst du gegen Frankfurt, die ja auch wirklich auch eine Motivationstruppe ist, spielst du richtig gut auswärts, wo du immer Probleme hast, führst bis kurz vor Schluss, spielst einen guten Fußball. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Also ich glaube, dass man das nicht so negativ sehen darf. In Frankfurt unentschieden holen, war in den letzten Jahren auch immer gut. So, und jetzt kommt Bremen. Ja, Aber da sieht es so gut aus. Ne? Die letzten 9 Spiele zu Hause. Mhm. 8 gewonnen.
Gegen Bremen.
Ja, 8 gewonnen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Mhm. Immer nur mit einem Tor.
Oh, ja. Ich hätte jetzt mal vermutet, das gibt jetzt am Wochenende für den BVB ein 4-0, weil wirklich Bremen ja personell komplett am Stock geht.
Ja, also Bremen ist tatsächlich, ja, schon, also das ist schon nicht mehr normal, ne, was die so in der letzten Anfangsphase der Liga jetzt verkraften mussten. Das ist selten eigentlich, dass man zu Beginn der Saison derartig viele Ausfälle. Jetzt ist Osako noch ausgefallen. Füllkrug, jetzt Kreuzbandriss.
Ja.
2 wichtige Spieler.
Ja, selbst offensiv. Der aus Dortmund ausgeliehene Toprak fällt lange aus.
Ja, ja, also die haben schon wirklich richtig Pech.
Dabei haben die einen richtig guten Trainer.
Finde ich auch. Also Kohfeldt macht einen super Eindruck. Ich glaube auch nicht, dass sie sich ins Hemd machen. Aber wie gesagt, also die haben zwar fast immer verloren. Ja. Ich glaube, vorletztes Jahr haben sie einmal gewonnen, auch mit einem Tor. Aber sonst immer verloren, aber immer knapp. Es waren immer enge Kisten. Mhm. Und also die werden sich sicherlich hier gut verkaufen wollen. Also das steht außer Frage. Die werden keine Angst haben. Nicht? Aber trotz allem, der BVB muss natürlich gewinnen. Also das ist auch klar. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie gucken, was passiert. Ne? Also die Heimspiele muss natürlich, gerade wenn er auswärts Punkte lässt, um oben dran zu bleiben und mittelfristig, um da nicht ein größeres Problem auftreten zu lassen in Richtung Trainer oder was auch immer, da sollten die Jungs sich schön am Riemen reißen und das Spiel 1-0 gewinnen.
Für mich das Topspiel des Spieltags ist aber ein anderes. Leipzig gegen Schalke. Der Tabellenführer gegen die Schalker, die, ich habe mich ja fast gewundert, als ich auf die Tabelle geguckt habe, mittlerweile 10 Punkte zusammengesammelt haben. Genauso viele wie Freiburg, Gladbach, Leverkusen und der BVB. Wo haben denn die eigentlich die 10 Punkte her, sag mal?
Weiß ich auch nicht.
Gut, ja, gegen Paderborn haben sie gewonnen, gegen Mainz haben sie gewonnen. Aber bei denen hatte man ja das Gefühl, bei den Schalkern, das dauert jetzt noch 3 Wochen, dann ist der arme neue Trainer auch schon wieder weg, weil diese Mannschaft so schlecht ist, dass kein Trainer der Welt die überhaupt trainieren kann.
Ja, also das Schalke ist natürlich eine ganz große Besonderheit, das muss man wirklich sagen. Also die haben ja keine schlechte Mannschaft. Und die Jungs, das sind doch keine Blinden, die können schon kicken. Mhm. Das Problem war da, insbesondere auch im letzten Jahr natürlich, Chaoskader. Die hatten ja nicht nur einen solchen Vogel da drin, sondern die hatten ja eine ganze Handvoll solchen Vögel drin. Also da ist ja einiges durcheinander geraten und das kannst du nicht kompensieren. Auch nicht, du kannst auch nicht am Wochenende beiseite tun. Ne? Das gibt so viel.
Und die hatten auch nicht mal eben 150 Millionen zur Verfügung, um irgendwie 5 neue Kracher zu kaufen.
Genau, die haben es jetzt wirklich geschafft. 1-2 von diesen solchen Vögeln haben sie ja abgegeben. Und so ein Harry zum Beispiel, der ja für mich mit der Schlimmste war, wenn man sich das mal, dann hast du gedacht, der hat sie doch nicht alle.
Spielt auf einmal groß auf?
Spielt groß auf. Ne? Mhm. Also das muss man sagen. Also Zufall ist sowas nicht. Ja? Also Jochen Schneider macht natürlich einen super Job, muss man sagen. Das ist also ein anerkanntermaßen guter Mann, der da ganz ruhig rangeht, nicht hektisch wird. Und Wagner kennen wir ja auch aus Dortmunder Zeit noch als Trainer.
Ist so ein Kleinkloppo.
Ein Kleinkloppo.
Ist genau, also nicht nur Trauzeuge, sondern auch irgendwie noch.
Ja, das ist ja mal, ich glaube, da leidet er ein bisschen drunter, wenn man mal als Kleinkloppo bezeichnet. Ist ja auch nicht, der flippt ja nicht aus, sondern ist ja anderer.
Aber er spricht Typ. Die Sprache der Jungs.
Ich glaube, dass er weiß, auf was es ankommt. Das wird er sich bestimmt auch von Kloppo teilweise abgeguckt haben. Wird auch nicht nervös, hat einen langen Atem, labert auch kein dummes Zeug. Ja, also manche Trainer dann, die schwadronieren ja mal einen Mist dann zusammen. Da denkst du, oh. Ja, ich finde, der macht das ganz seriös und offensichtlich hat er die richtigen Stellschrauben da betätigt. Ne? Weil, also die haben jetzt nicht so schlecht gespielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Schalke jetzt sich die ganze Saison da unter den ersten 4, 5 da festsaucht. Glaube ich nicht. Aber wenn das richtig ins Laufen kommt, wie gesagt, die spielerische Qualität haben die Spieler sicherlich. Ja, die haben ja jetzt da nicht vor ein paar Jahren hunderte von Millionen da investiert im Laufe der Zeit, um jetzt die Blindesten der Blinden zu kaufen. Also die haben ja alle bewiesen, dass sie Fußball spielen können, nur zusammen nicht. Das war das Problem. Und wenn er das jetzt hinkriegt, dann könnte das durchaus für Schalke einen Auftrieb geben. Aber ich glaube nicht, dass sie die Meister werden oder so weiter.
Also würdest du jetzt nicht unbedingt einen Zehner auf Schalke setzen am Wochenende, dass die auch in Leipzig gewinnen?
Das glaube ich eher nicht, ja, muss ich sagen. Aber Leipzig, die haben jetzt, also Nagelsmann ist ja offensichtlich, wie gesagt, doch irgendwie ein kleiner Zauberer. Irgendwas muss der machen. Ja. Die spielen ja auch plötzlich da, die Leipziger so. Letztes Jahr haben die so ein bisschen, die haben zwar guten Fußball gespielt, aber irgendwie auch so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, herzlos. Also, weißt du, was ich meine? Also, die haben gut gespielt, aber es war immer so.
Nagelsmann ist auch ein anderer Typ als Rangnick, also ist ein bisschen direkter.
Ja, offensichtlich. Also
emotionaler.
Irgendwas scheint der da auch ausgelöst zu haben in der Truppe und die machen da super. Und also jetzt, die werden sich da sehr, sehr ungern da vom ersten Tabellenplatz zu Hause auch noch verdrängen lassen wollen. Also das wird eng für Schalke, das glaube ich schon, aber also in diesem Fall muss man ja fast sagen, ach nee, wem drücken wir den Daumen? Am besten wäre unentschieden eigentlich. Ne?
Ja, warum nicht?
Schwarz-Gelben.
Natürlich. Ja. Dann spielt der Tabellenletzte Paderborn an diesem Wochenende gegen die Bayern. Also normalerweise eine ganz klare Kiste für die Bayern, oder?
Oh, die Bayern, wenn sie umgucken in Paderborn, ey, die Stimmung da im Stadion.
Meinst du, ehrlich?
Die aus dem Schuh hauen. Ey. das könnte auch wieder, das ist so ein Spiel, man weiß es nicht. Also die Bayern haben jetzt ja auch einige wichtige Spiele hinter sich gebracht, die sie doch sehr gut eigentlich über die Bühne gebracht haben, wo sie klar und deutlich gewonnen haben und dann fährst du nach Paderborn und das kriegst du einfach nicht raus aus dem Kopf. Ich meine, da sind zwischen diesen Vereinen liegen Welten, ja. Aber ich weiß auch, wie es ist, gegen so eine Mannschaft zu verlieren. Das habe ich auch in meiner Karriere auch als vermeintlicher Top-Favorit einige Male erlebt. Also die Chance ist immer da und die haben keine Angst da, die Jungs.
Spielen auch immer mutig, obwohl sie ganz unten stehen und nur einen Punkt haben.
Ja, also keine Ahnung. Natürlich, auch nochmal, die Chancen sind eher gering, aber sie sind definitiv da. Also die haben Herzblut, das merkt man. Ja. Die lassen sich da überhaupt nicht von ihrem Weg abbringen. Da musst du halt ein bisschen Glück haben. Bayern müssen ein bisschen Pech haben und ein bisschen vielleicht die unterschätzen und so. Ein bisschen lockerer rangehen an die Geschichte. Die Woche drauf ist wieder Champions League, glaube ich. Ne? Also ja, das hast du auch schon mal so ein bisschen im Kopf, dann, wenn du so gegen Paderborn dann spielst. Also warten wir es mal ab.
Ich würde auch sagen, wir warten es ab und freuen uns auf diesen Spieltag. Bleibt Leipzig Tabellenführer? Ziehen die Bayern an ihnen vorbei? Was macht der BVB? Und kann Paderborn möglicherweise durch einen Sensationserfolg gegen den FC Bayern München die rote Laterne abgeben?
Ich drücke Ihnen die Daumen.
Aber sowas von. Ja. Michael, danke für diesmal und wir melden uns die Tage natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe von Die Vorstopper und freuen uns auf alle Geschichten, die da kommen werden. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, die Nummern werden uns in dieser Saison definitiv nicht ausgehen, oder?
Das glaube ich auch nicht. Es ist einiges, über das wir sprechen können. Das war sehr schön wieder.
So machen wir das. Bis die Tage. Ich wünsche euch was. Bis dahin.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.